Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem
Fabian.
Heute geht es um viele kleinere News im Newsflash und auch um ein paar größere News in den richtigen News, unter anderem um die E3 2016, um Microsoft, GTA 5 und Red Dead Redemption, CD Projekt Red und. Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann! Und da sind wir wieder. Bevor wir mit dem Newsflash anfangen, wie immer ein kleiner Disclaimer. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen, damit das Ganze hier weitergeht. Das könnt ihr machen über Patreon, patreon.com/pixelstammtisch und könnt uns monatlich unterstützen. Wie gesagt, darüber würden wir uns sehr freuen. Fangen wir an mit dem Newsflash und Stellaris.
Genau, und zwar wird das Weltraumstrategiespiel am 9. Mai 2016, also dieses Jahr, erscheinen.
Weiter geht es mit Rocket League. Rocket League wird bald einen weiteren Spielmodus erhalten, und zwar soll man dann auch Basketball spielen können. Coole Aktion. Weiter geht es mit Tyranny.
Genau, das ist ein Fantasy-Rollenspiel, bei dem man auf der Seite des Bösen kämpft, und es wird im Verlauf von 2016, also diesen Jahres, erscheinen.
Weiter geht es mit The Division.
Genau, das Spiel hat nämlich Ubisofts internen Rekord geschlagen für den erfolgreichsten Launch.
Nicht schlecht. Hat auch sehr gute Kritiken bekommen, also läuft gut für Ubisoft. Dann kommen wir mal zu den richtigen News und Diablo. Ja, nicht mehr Diablo 3, sondern vielleicht Diablo 4. Es gab nämlich Stellenausschreibungen bei Blizzard, dass sie unter anderem Lightning Artists gesucht haben, die also Spezialisten für Beleuchtungstechnologien, die in der Lage sein sollen, ich zitiere, neue Charaktere und niemals zuvor gesehene Welten in unserem nächsten Hitspiel in Szene zu setzen. Ja, und da es für die Abteilung Diablo war, kann es vielleicht sein, dass sie Diablo 4 mit diesem Hitspiel meinen, weil das ist ja schon sehr explizit, oder vielleicht ein Add-on. Ihr seid ja beide Diablo-Spieler. Hättet ihr überhaupt Interesse an einem Diablo 4 und was könntet ihr euch als Thematik vorstellen in diesem Diablo-Universum und was könnten sie überhaupt noch anders machen bzw. verbessern? Ich leite die Frage an dich weiter, Fabi.
Also ich würde mich sehr über Diablo 4 freuen. Ich habe ja bei Diablo 3 ein bisschen den Anschluss verloren zurzeit und habe auch, um ehrlich zu sein, nicht die Motivation, da jetzt wieder groß einzusteigen. Aber bei einem vierten Teil hätte ich dann bestimmt wieder die Motivation. Vom Setting sollte sich meiner Meinung nach nicht viel ändern. So dieses Engel-Hölle-Ding sollte auf jeden Fall bleiben. Und ja, ein paar neue coole Features wären auf jeden Fall geil.
Hast du da schon irgendwelche konkreten Vorstellungen? Oder erstmal so nicht?
Also meiner Meinung nach könnten sie das Endgame schon ein bisschen, ich sag mal, interessanter gestalten. Es ist schon sehr, sehr grindlastig. Also, dass man da auch ein paar Quests hat. Sie gehen ja schon in die Richtung, dass man da das Endgame ein bisschen aufzubauen mit diesen ganzen Portalen und den Greater Rifts und so. Aber dass man das eben noch ein bisschen weiter ausbaut. Und eben, Kampagne war auch ganz nett mit coolen Cutscenes und so. Hat mir jedenfalls immer sehr gut gefallen.
Okay, Marc, hast du da noch irgendwelche Ideen oder Vorstellungen oder Wünsche?
Ja, also auch wie Fabian, das Endgame. Aber bei mir eher so vielleicht in die Richtung, also ich brauche jetzt nicht irgendwie so einen Dark Souls-Verschnitt oder sowas. Aber anstatt solche Portale, also diese Greater Rifts zu haben, wo du einfach immer schwere Trash-Mobs hast oder Elite, hätte ich vielleicht auch gern doch mal einen Boss mit ein paar Mechaniken drin. Ich weiß, es gibt jetzt auch so ein paar, aber das ist ja, du spielst ja darauf hin derzeit, dass du dir hauptsächlich ignorieren kannst, dass du so viel Zähigkeit hast, dass du es ignorieren kannst. Und vielleicht, dass es ein paar Bosse gibt, wo man wirklich taktisch auch ein bisschen was anwenden muss.
Okay, abgesehen von euren Wünschen und so weiter, glaubt ihr an ein Diablo 4?
Ich habe noch einen Wunsch.
Okay, ja, dann hau ich raus.
Mehr als 4 Spieler in einer Party, wenn's sweet.
Oh, okay. Ja, trotzdem, die gleiche Frage nochmal. Glaubt ihr an ein Diablo 4 in naher Zukunft oder erstmal nicht?
Ja, also ich glaube schon an Diablo 4. Ich glaube nur, dass es noch ein bisschen dauern wird.
Also ich denke auch, dass ich so in den nächsten 2 bis 5 Jahren irgendwann mal auf dem Schedule haben.
Okay, ja,
das ist aber eine gute Blizzard-Einschätzung.
Ja, so it's done when it's done. Blizzard halt. So, kommen wir zur E3 2016. Ja, wir haben euch ja letztes Mal schon erzählt, dass EA und Activision nicht mehr bei der E3 anzutreffen sein werden. Und das haben jetzt auch Wargaming und Disney verkündet. Und das sind schon mal 2 weitere sehr, sehr große Publisher bzw. Entwickler, die da einfach nicht mehr kommen werden. Und das ist schon ziemlich krass. Also die E3 ist eigentlich die größte Spielemesse der Welt. Für Besucher ist es die Gamescom. Aber wenn jetzt so viele fehlen, ist es schon krass. Also man weiß zum Beispiel, Electronic Arts will ja eine eigene Messe machen. Activision wird es wahrscheinlich dann irgendwie entweder auf die Sony-Präsentation verlegen oder auf die Gamescom. Das hat Sony mit ein paar Ankündigungen ja schon letztes Jahr gemacht. Also entweder wird die Gamescom noch größer oder keiner hat einfach mehr Bock auf die E3 und will was Eigenes machen. Ja, was glaubt ihr, was hier der Fall ist? Irgendwie mehr eigene Sachen oder einfach mehr verteilen auf andere Messen? Vielleicht passt der Zeitpunkt nicht, weil E3 und Gamescom sind sehr nah beieinander, das muss man dazu wissen. Also die E3 ist immer kurz vor der Gamescom. Was denkt ihr?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele auch was Eigenes machen wollen. Kann aber auch gut sein, dass sie, wie gesagt, ein bisschen auf die Messen aufsplitten wollen, beziehungsweise, dass sie vielleicht auch gerade nicht so viel haben, einfach was sie vorstellen wollen.
Naja, vielleicht machen sie auch so ein Zwischending wie Blizzard, weil Blizzard hat ja die eigene BlizzCon, die ja super läuft, haben ihre eigene Messe, haben aber trotzdem auf der Gamescom Sachen vorgestellt und nicht auf der E3. Vielleicht ist ja der Blizzard-Weg der Way to Go, oder was denkst du, Fabi?
Also ich glaube schon, dass die Firmen halt ihr eigenes Ding durchziehen wollen, dass sie halt vielleicht auch bei der E3 irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben und dass sie halt lieber eine Messe machen wollen, wo dann wirklich nur ihr Publikum kommt und dass sie dann halt...
Mehr Jubelperser. Weil ja, war ja immer schön, die Leute, die bei der E3 drin saßen, komplett ausgerastet sind beim neuen Golf, PGA Tour 2016 oder so und in echt interessiert es einfach niemanden. Ja, das war immer so ein E3-Ding. Das hat man auf der Gamescom halt nicht so, weil da sind halt wirklich die Fans. Das ist halt der Unterschied von der E3 zur Gamescom, dass bei der E3 Presse ist und bei der Gamescom sind Fans. Zum Beispiel die WoW-Ankündigung auf der Gamescom war eine geniale Marketing-Idee, weil einfach die komplette Halle ausgerastet ist. Wir waren ja selber live dabei und das hättest du bei der E3 vielleicht auch gehabt, aber du hättest die Leute bezahlen müssen. Oder es wäre Presse gewesen. Ja, von daher. Aber das heißt vielleicht auch weniger E3-Streams von uns dieses Jahr, wenn es sie dann wieder geben wird. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Hat eigentlich schon Spaß gemacht.
Ja. Wenn es halt nichts gibt.
Wenn es halt nichts gibt, dann gibt es halt auch keine Streams. Ja, sind nicht wir schuld. Was es jetzt auch nicht mehr gibt, sind die Lionhead Studios. Die wurden nämlich von Microsoft geschlossen. Und zwar im Zusammenhang mit der Cancelung von Fable Legends. Das wurde eingestellt. Fable Legends sollte der neueste Fable-Titel werden und sollte ein großes Ding werden für Crossplay. Und zwischen Xbox One und Windows 10 und DirectX 12 sollte damit eingeführt werden auf Windows. Ja, jetzt gibt es Lionhead Studios so in der Form erstmal nicht mehr. Das wurde offiziell per Pressemeldung mitgeteilt und war relativ kurzfristig. Und Lionhead Studios ist eben das Entwicklerstudio von ein paar kleineren Sachen, aber hauptsächlich von der Fable-Serie, die es ja schon echt lange gibt. Und die Entwicklung zu Fable Legends begann im Sommer 2012, also das ist jetzt schon fast 4 Jahre her. Und man entscheidet sich jetzt nach dieser langen Zeit, das Ganze zu canceln. Vor allem, es gab schon Beta-fertiges Material, also man konnte das Ganze irgendwie schon anspielen und es war auch alles ganz okay. Aber jetzt haben sie es trotzdem nicht rausgebracht. Ist dann die Frage, okay, wir lassen es lieber, sparen uns die ein paar Euro oder wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen, okay, jetzt machen wir die paar Euro, stecken wir da noch rein in den Rest und bringen es halt raus, auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut ist. Weil so entlässt man wieder Mitarbeiter und so weiter. Was denkt ihr, wäre hier der Way to go gewesen? Ist es das so richtig, wie Microsoft es macht?
Also ich denke nicht, dass es so richtig ist. Das Problem, was ich aber sehe, ist, sie hätten natürlich dann noch Geld reinstecken können und ich bezweifle, ich glaube nicht mal, dass es daran liegt, dass sie einfach gesagt haben, okay, das Spiel ist nicht gut oder ist nicht reif für den Markt, sondern soweit ich das in Erinnerung habe, war Fable Legends ja ein MOBA, so ein MOBA-Verschnitt.
Naja, es sollte ein bisschen weg von, es war dieses 4 gegen 1 Ding. Es sollte 4 gegen 1 werden, aber halt in einem Rollenspiel-Universum, wie es halt Fable ist. Ein Action-Rollenspiel halt. Eine Art MOBA mit anderer Teamaufteilung. So kannst du dir vorstellen.
Also so Richtung MOBA, so zwischen MOBA und RPG.
Ja, genau.
Und ich glaube einfach, dass sie vielleicht sich auch gedacht haben, dass der Markt einfach gesättigt ist mit MOBAs oder Sachen, die in die MOBA-Richtung gehen.
Jetzt entwickelt man da schon fast 4 Jahre dran und dann sagt man sich, ja okay, ja jetzt sind genug da, jetzt müssen wir auch nicht mehr. Das finde ich, hört sich nicht so nach einer schlauen Business-Entscheidung an.
Ich glaube, die Manager haben das schon einigermaßen im Überblick, was da eingespielt wird und wie viel das jetzt noch kosten würde.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass die da einfach mal sagen, ja fuck it, jetzt haben wir 4 Jahre Arbeit in den Sand gesetzt. Die werden da schon ihre Gründe gehabt haben, glaube ich.
Ich glaube auch, wir denken immer die ganze Zeit so, ja, natürlich ist es schon sehr kostenintensiv, die Entwicklung. Aber ich glaube, wir unterschätzen auch ein bisschen, wie kostenintensiv der Launch von so einem Spiel an sich ist.
Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn du wieder nach Crossplay und so weiter machen willst. Serverkosten, das Ganze, gerade Serverkosten sind ja sowas, die auch immer die ganze Zeit bestehen bleiben. Klar, schon verständlich. Ich möchte hier jetzt aber nochmal, bevor wir da jetzt irgendwie weiter drauf rumreiten, weil da gibt es jetzt nicht so viel mehr zu sagen, darauf eingehen, dass es ein Entwicklerstudio ist, ein First-Party-Entwicklerstudio, das für Microsoft gearbeitet hat. Und davon gibt es jetzt einfach weniger. Und Microsoft hat einfach schon nicht so das große First-Party-Portfolio. Da haben wir so Sachen wie Forza. Was haben wir sonst noch? Auf der E3 wurde sowas wie ReCore vorgestellt. Davon hat man jetzt aber auch noch nichts Neues gesehen seitdem. Nee, noch nicht. Ich glaube, vielleicht wird es jetzt auf der E3 wieder Neues geben, aber was haben sie denn sonst noch außer
Gears Forza? Und Halo?
Genau, Gears und Halo. Gears, Halo, Forza. Das sind Marken, die es schon länger gibt, wo es immer wieder neue Teile gibt, aber wo man auch gesehen hat, dass Gears zum Beispiel das Neueste nicht mehr wirklich funktioniert hat. Halo hat sich so durchschnittlich verkauft, halt für Xbox One gut, aber das ist halt einfach insgesamt nicht gut. Forza ist halt auch ein Xbox One-Titel und das Problem liegt halt einfach daran, dass die Xbox One sich nicht so gut verkauft und heißt, die Spiele werden sich auch nicht so gut verkaufen. Und sie haben halt trotzdem nur diese drei Marken. Zwei Shooter, ein Rennspiel. Da ist irgendwie ein bisschen schwach das Portfolio im Gegensatz zu dem, was Sony da mittlerweile hat, muss man mal sagen. Weil Sony auch gerade diese vielen kleinen Indie-Entwickler hat, die jetzt exklusiv für Sony sind, sowas wie No Man's Sky oder so. Das sind schon Dinger, wo sich auch die Leute wirklich drauf freuen. Neues Forza, okay, kommt halt raus. Aber da ist jetzt nicht mehr so ein riesen Hype da, muss man mal sagen. Ist irgendwie nicht so schlau von Microsoft. Selbst wenn sie das Spiel canceln, gleich ein ganzes Studio zu schließen, deswegen, klar, man weiß nicht, was da jetzt finanzmäßig abgeht, aber finde ich schon etwas krass, oder seht ihr es irgendwie anders?
Ja, ist auf jeden Fall eine krasse Entscheidung von ihnen, aber wie gesagt, sie werden ihre Gründe gehabt haben.
Na, wir werden es vielleicht in Zukunft erfahren oder auch nicht, aber vielleicht werden wir die Mitarbeiter nochmal sehen, und zwar dann bei Sony. Denn Sony hat eine ziemlich coole Aktion gebracht, wie wir finden. Sie haben nämlich ein kleines Recruitment-Event gemacht in Guildford, weil Lionhead Studios ist ein englisches Studio und Guildford liegt in England. Und sie haben dann einfach gesagt, ja okay, ihr von Lionhead Studios, wir haben am Montag hier in Guildford, könnt ihr da und da vorbeikommen, wir haben so ein kleines Recruitment-Event und dann könnt ihr euch mal vorstellen und vielleicht werdet ihr dann eingestellt. Was ehrlich gesagt erstmal eine ziemlich coole PR-Aktion ist und zweitens auch sehr cool für die Leute, die da bei Lionhead Studios waren, direkt so schnell wieder einen neuen Arbeitgeber zu finden, obwohl Microsoft auch gesagt hat, sie werden da helfen, so nett waren sie dann doch noch. Aber mal, kann man mal so sagen, good job Sony, oder?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Weiter geht es mit einem weiteren Publisher, und zwar Take-Two Interactive, der Publisher hinter unter anderem GTA oder Red Dead Redemption. Und die mussten sich jetzt so ein bisschen vor ihren Investoren rechtfertigen. Nämlich, dass sie einfach nicht so oft neue Titel rausbringen. Man hat ja schon gesagt, oh, GTA 6, wann ist es soweit? Oder Red Dead Redemption 3 ist ja eigentlich heiß erwartet. Der 2er ist ja immer noch ein Publikumsliebling. Aber man lässt sich da Zeit, auch gerade Rockstar, die Entwickler sind da jetzt nicht wirklich in Eile. GTA Online läuft super. Trotzdem, als Investor will man irgendwie immer was Neues haben. Und da hat jetzt der Herr Slatoff, der Firmenpräsident, gesagt im Rahmen einer Businesspräsentation in New York, Zitat, es ist verführerisch, kontinuierliche Neuveröffentlichungen zu haben und einen Franchise so weit wie möglich zu melken. Aber wir haben bereits bei anderen Franchises aus der Games-Industrie eine Sättigung gesehen. Bei uns ist es so, dass nahezu bei jedem einzelnen Franchise die nächste Neuveröffentlichung noch größer als die vorherige ist. Zitat Ende. Also ich würde sagen, das ist erstmal ein schöner Seitenhieb Richtung Assassin's Creed, Richtung Need for Speed. Gerade Need for Speed ist ein schönes Beispiel, wo wir gesehen haben, okay, ja, die Leute sind jetzt gesättigt, dann funktioniert aber auch dann zwei Jahre später das sozusagen Reboot nicht, hat insgesamt dann einfach das Ganze zerstört, muss man dann sehen, wohin das führt. Was ist denn eure Meinung dazu?
Ich kann Ihnen da komplett zustimmen.
Okay, also bist du auch eher so gegen jährliche Releases und dass das Ganze eher gestaffelt wird und dafür die Releases größer sind?
Ja.
Okay, also so auch Witcher-Style, GTA-Style, genau, und so weiter. Fabi, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin da auch eher so an der Blizzard-Front, dass ich es gut finde, dass wenn dann ein Spiel rauskommt, dass es gut ist und dass die Entwickler sich da lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen sollten.
Okay, dann sind wir, glaube ich, alle der gleichen Meinung. Und weiter geht es mit CD Projekt Red, einem Entwickler, der das genauso macht, unter anderem mit The Witcher 3, was ja unglaublich erfolgreich war. Die Zahlen sprechen da auch dafür. Die Witcher-Serie kommt nämlich mittlerweile auf über 20 Millionen verkaufte Spiele. Das ist eine Menge. Wirklich, wirklich viel. Und sie haben ein paar Sachen geplant für 2016. Die haben nämlich jetzt ihren jüngsten Businessplan offengelegt. Und sie wollen revolutionäre Rollenspiele entwickeln und zu den Top 3 Entwicklern weltweit gezählt werden. Und wie sie das Ganze machen wollen, erzählen wir euch jetzt. Denn für 2016 ist noch ein neues Spiel geplant, das keinem bisher genutzten Format entsprechen soll. Also vielleicht ein VR-Spiel oder ein Gwent-Ableger. Gwent Mobile, wie wir schon mal drüber gesprochen hatten, wäre eine Idee. Ja, dann gibt es aber noch Pläne zwischen 2017 und 2021. Es soll nämlich nicht nur Cyberpunk 2077 erscheinen, sondern auch ein weiteres AAA-Rollenspiel. Wahrscheinlich nicht The Witcher 4, sondern irgendwas anderes. Aber man will die Kernmarken The Witcher mit neuen Medieninhalten versorgen. Für 2017 ist ein Kinofilm geplant, was relativ nah ist. Und dafür hatten wir jetzt zum Beispiel noch nicht erfahren, wer da irgendwie mitspielen soll. Bin ich mal gespannt, ob der wirklich 2017 rauskommt und ob der überhaupt rauskommt. Ja, sonst weiß man nicht, ob es noch Add-ons sein sollen oder so. Jedenfalls teilen sich ihr ganzes Entwicklerstudio in 4 Entwicklerteams aus und sie wollen auch noch eine Außenstelle außerhalb Polens machen und so weiter. GOG.com soll weiter wachsen und. Also sie haben da einiges geplant. Was ich jetzt aber hier am interessantesten finde, ist dieses andere AAA-Rollenspiel, was sie machen wollen. Und die Medieninhalte zu The Witcher, also gerade dieser Kinofilm. Glaubt ihr, ein The Witcher-Kinofilm kann funktionieren? Und da die Frage direkt an dich, Marc, der Einzige, der es hier gespielt hat. Ist die Story gut genug oder ist sie überhaupt verfilmbar?
Ja, ist sie.
Auf jeden Fall.
Man hat auch, es gibt den Killing Monsters Cinematic Trailer.
Okay.
Und der war schon sehr, sehr cool. Und es ist halt ein bisschen problematisch, in dem Stil von einem Cinematic zu machen. Sondern man muss es meistens wie Warcraft zumindest so ein bisschen mit Schauspielern machen, weil ansonsten geht das unglaublich ins Geld.
Ja,
klar. Aber theoretisch funktionieren wird es, definitiv.
Okay, und glaubst auch, dass das Material gut genug dafür ist?
Ja.
Okay, das ist ein sehr klares Ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche Vorstellungen, was dieses andere AAA-Rollenspiel sein könnte? Weil The Witcher ist ja schon so sehr festgelegt in seinem Szenario, genauso wie Cyberpunk, also ist ja so ein komplettes Gegenteil. Sonst irgendwelche Ideen oder überlasst ihr das lieber als CD Projekt?
Die verdienen dafür Geld, also können die das auch ruhig selber machen.
Ja, gut, wir haben keine Ideen, wir bleiben aber gespannt, was CD Projekt Red macht und dass sie zu den Top 3 Entwicklern weltweit gezählt werden. Ich glaube, das ist bald soweit, wenn die anderen das so weitermachen. dann machen wir aber mal mit einem Entwickler weiter, der jetzt wirklich was rausgebracht hat, nämlich Blizzard und Hearthstone. Ja, es geht nämlich um Hearthstone, Heroes of Warcraft und wir haben ja schon mal drüber geredet, dass das Ganze aufgeteilt wird, das Ranked Gaming in Standard und Wild. Und ja, jetzt ist Patch 4.2.0 raus, also Patch 420. Und wir haben endlich 18 Deckslots und nicht nur 9. Endlich, finally. Und man hat so Deck-Recipes oder Rezepte. Nämlich kann man dann, wenn man auf eine Klasse geht, gibt es schon so 3 vorgefertigte Decks, die auch wirklich einigermaßen spielbar sind. Was echt cool für neue Spieler ist, vor allem dann so angezeigt wird, was einem für Karten fehlt. Zum Beispiel Legendary oder sowas. Oder ob man das mit seinem Staub schon machen könnte. Also ist alles ziemlich cool geworden. Und das neue Add-on, beziehungsweise die neue Erweiterung, wird Whispers of the Old Gods. Und das ist ziemlich cool. Der Trailer sieht ganz nett aus, aber was hier das Spannende ist, sind die Old Gods. Also man hat schon einen davon gesehen, ich glaube Cthulhu oder so.
Ja.
Ja, genau, Cthulhu, so wird er ausgesprochen, da war ich mir gerade nicht sicher. Und der kostet, wie viel Mana weiß ich gerade gar nicht, ich glaube 9 und hat 6-6 als Stats und Battlecry. Er macht so viel Random Damage einzeln, wie er Angriff hat. Also normalerweise hat er 6 Angriff und man spielt ihn und dann macht er 6 Random Damage irgendwie. Und das ist ein interessantes Konzept, denn es wurden bisher nur Karten gezeigt, die ihn buffen. Also es gibt zum Beispiel ein 4 Mana für Druid, 4-5, also wie der Chirrut Yeti zum Beispiel, mit dem Battlecry. Er gibt Cthulhu plus 5 Angriff. Ne, wenn Cthulhu plus 5 Angriff hat, bekommt er plus 10 Leben. Und den Cthulhu-Angriff kann man mit anderen Karten buffen. Und da gibt es auch neutrale Karten, die ihn buffen und so weiter. Und der wird gebufft, ob man ihn in der Hand hat oder irgendwo im Deck. Das ist egal. Heißt, man bufft einfach mit Karten während dem Spiel, die so ein bisschen schlechter sind als normale Karten, bufft man die ganze Zeit Cthulhu und spielt dann irgendwie Turn 9 so einen Cthulhu, der halt 14 Angriff hat, der dann halt einfach nur durch den Battlecry schon 14 random Schaden macht, was extrem stark ist. Allerdings habe ich da so ein bisschen Bedenken, weil bisher für verschiedene Klassen schon Cthulhu-Karten vorgestellt wurden und nicht, dass die Cthulhu-Decks alle sehr gleich aussehen, was etwas langweilig wäre. Ich bin mal gespannt, was sonst noch kommt, aber es sind halt 135 Karten, glaube ich, sowas in dem Dreh auf jeden Fall. Da wird schon einiges dabei sein und wenn dann Standard draußen ist, da freue ich mich eher am meisten drauf. Ich bin sehr gespannt. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Ihr bekommt 50 Packs für 45 Euro. Ihr bekommt noch einen sehr coolen Kartenrücken. Da ist hinten so ein Auge drauf, der nach eurem Mauszeiger so mitgeht. Das sieht ganz schick aus. Den bekommt ihr dann auch jetzt schon. Und was auch neu ist, es gibt endlich mal einen weiteren Hero, einen Alternativ-Hero, denn es gibt hier zum Beispiel für den Hunter und so weiter, gibt es hier schon einen für Mage und für Warrior und die kosten alle $10, viel zu viel, habe ich mir noch nicht gekauft, aber kann man sich halt kaufen, da sieht ja der Skin einfach anders aus, mehr nicht. Jetzt coole Aktion für Paladin ist Lady Leandrin, heißt sie glaube ich.
Und Felix fängt an WoW zu grinden.
Genau, denn dafür muss man WoW spielen bis Level 20 und dann bekommt man den gratis. Habe ich noch nicht gemacht. Denn ich habe mal so bei ein, zwei Streamern zugeschaut, die keine Ahnung von WoW haben, aber halt gut in Hearthstone sind. Und dann WoW bis Level 20 spielen. Nee, also das ist mir dann nicht wert. Vor allen Dingen, weil ich eh Paladin nicht so gerne spiele. Und nur, weil es anders aussieht. Nee, danke. Aber für alle anderen, die da Bock drauf haben, jetzt müsst ihr kein Geld ausgeben. Einfach bis Level 20 WoW spielen. Gibt's auch auf dem Hearthstone Reddit so ein paar Guides, wie man das einfach schnellstmöglich macht. Scheißegal auf alles andere.
Menschen stellen, alle Quests machen, halbe Stunde Arbeit.
Ja, so ungefähr. Ja, weiter geht's mit Evergrass Next. Marc, was ist hier passiert? Erklär's doch mal, fasse uns zusammen.
Genau, Evergrass Next, das MMO, also ein MMO der neuen Art, das hatte ein paar coole neue Ansätze, war sehr lange in Entwicklung und wurde jetzt nach drei Jahren Entwicklung eingestellt und ja.
Grund dafür soll sein, dass es einfach keinen Spaß gemacht hat.
Ja.
Ist natürlich ein triftiger Grund, ein Spiel da nicht rauszubringen. Aber was soll denn so neu gewesen sein? Oder was wäre denn neu gewesen an EverQuest Next? Weil du hast es ja eigentlich schon. Du hast drauf gewartet, sagen wir es mal so.
Ja.
Warum?
Also, zum einen, es war ein Sandbox-MMO, das heißt auch mit viel Exploren und so. Aber so das Hauptaugenmerk bei dem Ganzen lag eigentlich bei der KI, weil die Monster eine neue KI bekommen haben in diesem Spiel, also zumindest was man gesehen hat davon, die dann auch so Sachen machen sollten, wie sich zu gruppieren gegen Spieler tatsächlich, also aktiv, oder auch Gegenstände vom...
Dann ganken dich die Monster einfach. Oder die so Level 20 Monster.
Dann werden die Spieler gefarmt,
ja. Ja, eben.
oder ich glaube, sie sollten auch Ausrüstung vom Spieler klauen können und du musst dann wirklich genau dieses Monster wieder suchen, damit du deine Ausrüstung zurückbekommst.
Das ist eine coole Idee.
Also waren echt coole Ideen dabei und man konnte dann auch so ein bisschen wie Minecraft konntest du auch frei in der Welt, also hättest du können, in der Welt dein Haus bauen können, indem du Materialien in der Open World abbaust und es sah schon recht cool aus. Es gab auch kein Level-System, also kein normales Level-System. Es gab nämlich keine Level.
Okay.
Ja. Wie genau das war, weiß ich gerade nicht mehr so genau. Ich glaube, es gab 8 verschiedene Klassen, aber ja. Hauptsächlich wegen der KI war das so gehypt von mir und es ist schade, dass es jetzt eingestellt wurde.
Genau. Aber der Entwickler Daybreak hat gesagt, EverQuest Next Landmark soll noch rauskommen und ist weiterhin geplant. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen EverQuest Next und EverQuest Next Landmark?
EverQuest Next Landmark war quasi das, was ich angesprochen habe mit dem Häuserbauen.
Okay, ja, aber dann nur das Häuserbauen, ohne den Rest.
Ohne Kampf und alles.
Okay, das ist natürlich ein bisschen lame.
Ich habe noch einen Nebenartikel dazu gelesen und zwar haben sich ein paar Entwickler dazu geäußert, weil ja so von Daybreak die Aussage war, ja, die Entwickler hatten überhaupt keinen Spaß mehr am Entwickeln und das Spiel hat an sich auch keinen Spaß gemacht. Das haben viele Entwickler scheinbar nicht so gesehen. Und einer ist jetzt, glaube ich, auch zu Guild Wars 2 gegangen, was ja auch ein neues Addon hat, Hearts of Thorns, glaube ich. So viele Hearts of Titel.
Kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen.
Wo er die KI, die er in EverQuest Next entwickelt hat, so ein bisschen dort eingebaut hat. Und da war auch die Aussage, ja, wäre es unter Sony noch gelaufen, weil eigentlich wurde EverQuest ja unter Sony Entertainment ursprünglich entwickelt. Hätte es geklappt, also unter Sony. Das heißt, so ein bisschen auch Daybreak kritisiert.
Genau. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, also zum Beispiel Daybreak, was sie sonst noch so machen, ist jetzt H1Z1, was ja auch von Sony gestartet wurde, was sie jetzt übernommen haben und ihre erste Entscheidung war, das Ganze erstmal aufzuteilen, nämlich H1Z1 Just Survive und H1Z1 King of the Kill. Also sozusagen, H1Z1 ist ein DayZ-Konkurrent, der auch von manchen besser gefunden wird, von manchen schlechter und da aber so diese zwei Aspekte, dieses reine Überleben und dieses die anderen fertig machen, aufgeteilt. Auch so eine Entscheidung, die von vielen sehr kritisch gesehen wird. Also Daybreak steht zurzeit nicht so super da. Schade für dich, dass du EverQuest Next nie spielen wirst.
Ja.
Und natürlich auch schade für alle anderen, die sich darauf gefreut haben. So, aber man kann sich hier auf was anderes freuen, nämlich auf Virtual Reality. Das letzte der drei großen Virtual Reality Headsets hat nun auch endlich einen Preis und ein Release-Datum. Nämlich PlayStation VR wurde jetzt auf der Game Developers Conference von Sony bekannt gegeben. Kommt im Oktober 2016 auf den Markt für 399 US-Dollar bzw. 399 Euro. Ja, was man dafür braucht, ist die PlayStation-Kamera und die PlayStation-Move-Controller. die sind bei dem Preis nicht dabei. Heißt, nochmal 100 Euro kann man draufrechnen. Ja, das Headset an sich ist im Vergleich zur PC-Konkurrenz etwas schwächer, heißt zu HTC Vive oder zu Oculus Rift. Pro Auge hat man hier eine Auflösung von 960x1080 Pixel zur Verfügung und insgesamt ein Full-HD-OLED-Panel mit 5,7 Zoll. Der Blickwinkel liegt bei 100 Grad und die maximale Refresh-Rate bei 120 Hertz. Ja, ist nicht schlecht. Kleine Fehlinformation, man braucht die PlayStation-Kamera nicht dazu, aber es verbessert das Erlebnis sehr. Ja, so. PlayStation VR ist vom Preis her jetzt das Niedrigste, ist aber auch von der Qualität her das Niedrigste. glaubt ihr, dass hier der Kompromiss, den Sony gemacht hat, richtig ist, das Ganze einfach ein bisschen billiger zu machen, dafür ein bisschen schlechter? Oder glaubt ihr, dass der Weg, den Oculus und HTC genommen haben, der richtige ist? Weil, also ich muss mal, aus meiner Perspektive kann ich sagen, 400 Euro ist ein Preis, wo ich mir erst gedacht habe, denke ich mal drüber nach. Dann habe ich gesehen, okay, Move Controller und Kamera wären schon sehr praktisch, wenn man die hat. Dann sind es 500 und das ist dann natürlich wieder ein bisschen zu viel. Von der Qualität her soll es übrigens sein wie Samsung Gear VR, was wir bei dir auch schon in Japan getestet haben. Du weißt, die Qualität war ganz gut. Die Auflösung soll ein bisschen besser sein als bei Gear VR, aber sonst vom Restlichen soll es dementsprechend. Ich muss sagen, ich fand es schon ziemlich gut. Wir hatten da so eine Avengers-Demo. Genau. Die sah schon gut aus. Die Auflösung ein bisschen höher, ja. Soll auf dem Stand von Oculus Rift, glaube ich, Entwicklerversion 3 sein. Wir hatten 2 getestet in Tokio. Da war die Auflösung halt ein bisschen zu niedrig, um ehrlich zu sein, obwohl die auch schon um einiges besser war als bei 1 auf der Gamescom. Aber das Tracking war schon sehr geil.
Ja.
Und wenn das schon gut funktioniert, und sie sagen auch, die Bildrate soll nie, also soll immer die 60 Frames haben, was natürlich schon mal gut ist und auch wichtig für ein gutes VR-Erlebnis. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Weg, den Sony nimmt, ist der richtige. Gerade weil auch die Zielgruppe, die PlayStation-Zielgruppe, ja schon mal sich für eine Konsole entschieden hat und nicht für einen Gamer-PC, da schon mal sich so ein bisschen günstiger entschieden hat, dann auch wahrscheinlich eher das günstige Headset nimmt. Weil man sagt sich ja, Gaming-PC, okay, ich will das volle Gaming-Erlebnis, dann will ich auch so ein richtiges VR-Headset, dann gebe ich aber allgemein schon mal mehr Geld aus, als wenn ich sage, ich will eine Konsole, wo ich vielleicht dann jetzt aber 6 Jahre noch Spaß habe, nicht auf höchstem Level, aber mein Spaß. Und ich glaube, so passt es dann auch zum VR-Headset. Oder wie seht ihr das?
Ich bin da deiner Meinung, einfach weil ich es gut finde, wenn ein bisschen, deutscher Begriff, Variety da ist.
Also Varietät.
Ja, genau.
Ja.
Wenn so ein bisschen Abwechslung da ist, auch preislich gesehen. Das heißt, dass nicht jeder nur sich denkt, ja okay, es kostet jetzt 1000 Euro, ist mir zu viel, ist für mich gestorben. Ja, sondern dass man da auch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten hat und auch für Leute, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen, da was geboten kriegen.
Wie siehst du das, Fabi? Ich finde es auch gut, dass es da eine etwas billigere Variante gibt, die dann halt technisch ein bisschen schwächer ist.
Natürlich muss man dazu sagen, dass man hierfür eine PlayStation braucht, bei dem anderen einen PC. Also zum Beispiel Microsoft hat für die Xbox immer noch nicht sozusagen, sie arbeiten ja an der HoloLens, was ja wieder ein komplett anderes Produkt ist. Was natürlich immer noch spannend ist, was wir davor auch immer gesagt haben, dass bei VR auch wichtig ist, was gibt es für Spiele und wie viele Spiele gibt es. Hier steht schon fest, dass es ein Star Wars Battlefront ähnliches Spiel geben wird, nur für VR von DICE und Lucasfilm, also auf jeden Fall den richtigen Entwicklern dahinter, was bestimmt cool ist. Es soll Ende 2016 50 entsprechende Spiele geben. Von Oculus und HTC kamen so die ersten Zahlen von 40 Spielen zum Release oder Ende 2016 spätestens. Ist natürlich ein bisschen weniger, aber liegt auch daran, dass sie eben nicht so ihre ganzen Entwickler so krass bezahlen können, wie das eben Sony macht. Aber auf jeden Fall ein cooles Konzept. Ich würde es sehr gerne testen. Ich glaube, wenn das nochmal im Preis runtergeht, ich weiß ja nicht, wie schnell es dort ist, weil zum Beispiel die Konsolen gehen ja im Preis eigentlich schon recht schnell runter. Wenn es bei dem auch so ist, dann bin ich da auf jeden Fall mal einer, der gerne drauf spart. Sagen wir es mal so. Kommen wir zur letzten großen News, wahrscheinlich der größten News überhaupt. Microsoft will Crossplay zwischen PC, Xbox One und PS4 ermöglichen. Haben sie mal so vorgeschlagen. Sony hat sich dazu erstmal nicht geäußert, hat so gesagt, ja, also wir haben Crossplay zwischen PC und PlayStation schon ganz schön lange. Sind da jetzt erstmal nicht näher drauf eingegangen. Dann bei einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Eurogamer hat der Sony's Worldwide Studios Chef Suhei Yoshida gesagt, Zitat, wenn ich das richtig verstehe, haben sie ihre Richtlinien dahingehend geändert, richtig? Sie sagen nun, dass sie bei einigen Spielen Cross-Plattform-Play zwischen der Xbox One und dem PC erlauben. Wir machen das schon schon länger mit der PS3 und dem PC, zuletzt mit der PS4 und dem PC bei Street Fighter 5 und Rocket League. Das ist nichts Neues für uns. Da haben sie noch ein bisschen genauer nachgehakt, was es denn jetzt zwischen den Konsolen sei. Zitat, die Verbindung zweier geschlossener Netzwerke ist sehr viel komplizierter. Man muss mit den Entwicklern und Publishern zusammenarbeiten, um zu verstehen, was genau sie erreichen wollen. Außerdem muss man den technischen Aspekt berücksichtigen, auch wenn dieser sicherlich der einfachste sein könnte. Außerdem muss man sich Probleme mit den Richtlinien und geschäftliche Dinge ansehen. Zitat Ende. Also er sagt, technisch ist es kein Ding, aber es geht halt um den Rahmen dahinter und wem was auch die Publisher sagen. Ich glaube, das mit den Publishern ist auch ein großer Punkt, weil bei einigen Spielen macht das natürlich mehr Sinn als bei anderen. Bei Rocket League macht das auf jeden Fall Sinn. Bei FIFA macht es auf jeden Fall Sinn. Einfach Spiele, wo du keinen Vorteil hast, wenn du einen PC hast.
Also gerade bei First-Person-Shootern ist das natürlich nicht gegeben dann.
Genau, da müsste man dann irgendwie sagen, du musst am PC, wenn du mit den anderen spielen willst, musst du dann halt ein Gamepad benutzen. Genau. Weil dann bist du auf dem gleichen Level, dann ist es ja auch kein Problem. Dass es grafisch irgendwie anders aussieht, ist ja dann nicht so schlimm. Aber sonst, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist so der erste Weg auf einem schönen Schritt. Des Waffenstillstands. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist aber auch so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus von Microsoft, weil sie eben merken, dass das sonst mit der Xbox One irgendwie nichts wird. Und wenn die Leute, die Rocket League spielen wollen auf der Xbox One, auf einmal nur so 10 Spieler online sehen weltweit, ist natürlich nicht so cool. Ja, wie seht ihr den Schritt? Richtiger Schritt oder reine Verzweiflungstat?
Egal, ob es eine Verzweiflungstat ist, es ist die richtige, der richtige Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Sie sind sich so wie ihr.
Also wir haben da Bock drauf, auch mit unseren Xbox One Kumpels zu spielen, also mit einem. Ich kenne wirklich nur einen Menschen in meiner Umgebung, der eine hat. Ja, wir wissen beide.
Du kennst jemanden mit einer Xbox?
Ja, ich ja. auch. Wir kennen nicht mal den gleichen.
Okay.
Sonst nicht. Also einen. Und der Rest hat PS4 durchgehend. Also jeder. Gut. Das war's mit diesem Thema. Kommen wir zu unseren Spielen der Woche. Da habe ich gespielt Hearthstone nicht mehr ganz so viel. Ich bin gerade ziemlich nah meinem Golden Warriors dran. Mir fehlen, glaube ich, noch 14 Wins oder sowas. Das mache ich jetzt noch fertig, aber ich warte auf die neuen Karten und auf Standard, weil, ja, mehr gibt's da jetzt gar nicht zu machen. Dann hatte ich ja letztes Mal über Clash Royale geredet, dieses neue Free-to-Play-Game von den Supercell Games, den Machern hinter Clash of Clans. Und ich habe ja daran gezweifelt, wie lange es mich motiviert. Ich muss sagen, die 2 Wochen hat es mich immer noch motiviert. Ich habe noch kein Geld ausgegeben und ich glaube, ich komme damit auch ganz gut zurecht. Ich hatte ja gesagt, man muss halt immer warten, bis die Truhen öffnen und so. Wenn man ein bestimmtes Level erreicht, kann man in Clans rein. Und der Teil mit den Clans ist ein ziemlich cooles Ding, weil du kannst in deinem Clan, kannst du erstmal chatten und du kannst fragen, kannst nach bestimmten Karten fragen, also diese Karten, mit denen du dann spielst. Hi, ich brauche jetzt 10 von denen. Und dann kann dir jeder aus dem Clan kann dir die Karte spenden. Und der sie spendet, bekommt halt Erfahrungspunkte. Mit Erfahrungspunkten bekommst du ein bisschen Geld und so weiter. Also bringt es auch was, Karten zu spenden. Darum macht das auch jeder. Und das ist ein cooler Aspekt, der das Ganze auch schneller voranbringt. Und Spaß macht es immer noch. Aber man muss sagen, mittlerweile haben die Leute da ganz schön heftige Taktiken raus. Es gibt auch Guides und so weiter, alles. Ist sehr viel taktischer, als man vielleicht denken würde. Macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Dann Batman Arkham Knight auf der PS4 habe ich versucht weiterzuspielen. Und versucht ist hier der richtige Begriff, weil irgendwie zündet es leider bei mir nicht. Ich liebe Batman und ich würde dieses Spiel so gerne mögen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn man eigentlich sehr viel mehr Spaß daran hätte, als man es dann irgendwie endgültig hat. Und so geht es mir mit Batman Arkham Knight. Mir macht dieses Rumfliegen durch Gotham unglaublich Spaß. Das Spiel sieht unglaublich gut aus. Die Kämpfe, schön. Wenn man seine Batarangs wirft und so weiter, das ist einfach geil. Aber man muss halt auch relativ viel Batmobil fahren. Ich habe am Anfang gedacht, ich habe ja schon in Reviews gelesen gehabt, ja, das macht jetzt nicht so viel Spaß. Habe ich gedacht, ja, komm schon, wie kann denn Batmobil fahren keinen Spaß machen? Ja, so wie sie es eingebaut haben. Das Ding ist halt so, du fährst das Ding, es ist erstmal ultra schnell, scheißegal, ob du gut fährst oder nicht, es interessiert es nicht. Es ist ein bisschen zu stark in den Kämpfen gegen andere Autos und so weiter und irgendwie ist die Steuerung ganz schön schwammig. Also, es fühlt sich einfach so an, ja, ist egal, wie ich jetzt fahre, ich schaffe das eh mit meinem Batmobil. Und ehrlich gesagt fliege ich dann lieber durch ganz Gotham, auch wenn es 10 Minuten länger dauert, als mit meinem Batmobil da rumzurasen. Es ist irgendwie einfach wirklich nicht so spaßig, aber leider muss man es für ganz schön viele Missionen. Und das ist auch so ein anderes Ding. Man muss echt ganz schön viel machen, auch wenn man da nicht so Bock drauf hat. Man kann sich zwar immer so aussuchen, okay, ich mache jetzt die Mission und so weiter, aber um bestimmte Punkte zu erreichen, muss man doch so Nebenmissionen machen, die nicht immer alle so wirklich gut sind. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich weiterspielen werde. Ich würde so gerne irgendwie... Einfach nur, weil das Fliegen so viel Spaß macht. Vielleicht fliege ich auch einfach noch 10 Stunden mit Batman rum. Und das war's dann. Naja, Mal schauen. Du hast ein anderes Spiel gespielt, Marc. Ja, wer hätte es gedacht? Witcher 3, Heart of Stone. Ja. Angefangen oder fertig?
Angefangen.
Angefangen. Wie ist denn der Anfang?
Gut. Also es fängt damit an, du kriegst natürlich erstmal ein neues Gebiet, wo du auch einen neuen NPC freischaltest. Also es gab davor ja Waffen- und Rüstungsschmied. Jetzt gibt es noch den Verzauberer, heißt er, glaube ich, womit du Glyphen herstellen kannst für deine Waffen und so. Und kriegst dann auch eine neue Quest in deinen Questlog, wo du, ich weiß den Namen von dem NPC gar nicht mehr, egal.
Das ist gar nicht so wichtig.
Ja, auf jeden Fall bittet er dich, quasi so einen Hexeauftrag zu machen. Das sind immer Aufträge, wo du erstmal ein bisschen rumforschen musst und dann meistens ein stärkeres Monster bezwingen musst. Musst dann eine riesige Kröte besiegen. Stellt sich aber raus, dass die Kröte ein Prinz war.
Oh, wie klassisch.
Und dass du gerade den Prinz von einer
Adelsfamilie?
Nein, von einer anderen Nation getötet hast, genau. Ah. Die nehmen dich dann gefangen, weil du von dem Kampf schwer verwundet warst, oder nicht schwer verwundet, aber auf jeden Fall ausgenockt warst. Und im Schiff, also man fährt, die möchten einen dann zum König bringen, damit man exekutiert wird. Und im Schiffsgefängnis wird man dann vom Spiegelhändler angesprochen. Den hat man schon vorher mal getroffen in der normalen Story. Hab mich aber persönlich nicht mehr dran erinnert. Man kann dann auch sogar auswählen, ich erinnere mich nicht mehr daran. Was generell ein sehr cooler Charakter ist, der Spiegelhändler, weil er sehr mysteriös ist. Der kann irgendwie alles. Der befreit dich aus dem Gefängnis, ohne anwesend zu sein, und macht generell so ein Mysterium daraus, wie er die ganzen Sachen macht. Und befreit dich aus dem Gefängnis, dass du nicht exekutiert wirst. Möchte dafür aber eine Gegenleistung, und damit startet Hearts of Stone. Ich möchte auch nicht viel mehr spoilern.
Hört sich schon mal sehr interessant an.
Ja, hat auch bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Es sind jetzt viele Charaktere dazugekommen, die man so noch nicht gesehen hat in der normalen Story. Und ja, macht Spaß.
Hört sich doch gut an. Macht League of Legends auch immer noch Spaß? Bist du wieder voll drin oder jetzt ein bisschen weniger?
Gerade ein bisschen weniger.
Finde ich gut.
Lüge! Nein, nicht mehr so extrem wie vor ein, zwei Wochen noch, weil, also zum einen ist die Luft so ein bisschen raus und zum anderen Menschen.
Menschen, okay. Fabi, bei dir sind die Menschen aber kein Problem. Du spielst weiterhin ganz viel League of Legends. Macht Spaß, gibt's Neuigkeiten?
Ja, Patch 6.5 ist draußen, aber es gibt nichts so Gravierendes, außer dass Kog'Maw mal genervt wurde. Ja.
Okay.
Beziehungsweise aber getweaked. Aber ein stärkeres Late Game, noch schwächeres Early Game.
Ein stärkeres Late?
Ja.
Warum?
Er hat einen höheren Attack Speed Growth.
Ach so, aber dafür haben sie vom W den Attack Speed komplett entfernt. Ich glaube, das kommt auf 0 raus am Ende.
Kommt auf 0 raus? Okay. Also es stand auf Reddit, glaube ich, als Tweak drin. Also, weiß ich nicht.
Gut. Wenn du nichts weiter dazu zu sagen hast, kommen wir zu unseren Tipps der Woche. Wie immer die schamlose Eigenwerbung am Anfang meiner Tipps. Der Dorfkino-Podcast ist ein Podcast, bei dem ich über Film und Serien rede. www.dorfkino-podcast.de. Würde mich freuen, wenn der mal reinhört. Mache ich mit dem lieben Tim zusammen und da auch sehr viel ausführlicher. Und nicht nur die Tipps, auch die schlechten Filme. Jetzt fange ich aber mal mit einem guten Film an.
Hast du den jetzt erst gesehen?
Interview,
sag erstmal den Titel.
Interview mit einem Vampir. Ja.
Ist das nicht ein relativ alter Film?
Ja.
Den hast du jetzt erst gesehen? Krass.
Ja? Okay. Wie oft noch, Marc? Ja, ich habe ihn nachgeholt, sagen wir es mal so. Weil die Besetzung ist schon mal sehr interessant. Wir haben hier Tom Cruise, Brad Pitt in den Hauptrollen und eine junge Kirsten Dunst, die in Fargo so gut abgeliefert hat. Und da ist sie halt 12. Und trotzdem spielt sie schon so verdammt gut. Ja, erstmal denkt man sich, Interview mit einem Vampir, hä? Also, worum geht's? Es geht um ein Interview mit einem Vampir. Ja, das war's auch schon. Nein, also am Anfang ist so ein Dude, so heute, der will ein Interview mit jemandem führen und der sagt so, ja, ich bin ein Vampir. Und der so, hä, was? Und der so, ja, ich erzähle dir meine Lebensgeschichte. Und dann sieht man eigentlich vom Rest des Films die Lebensgeschichte von diesem Vampir. Und die ist dann halt doch relativ tragisch, aber auch teilweise witzig. Außerdem spielt noch mit Antonio Banderas, der Schauspieler von Zorro, wollte ich noch hinzufügen. Also es ist eine sehr gute Besetzung. Der Film macht Spaß, zieht sich ein ganz bisschen, finde ich, aber hat eine gute Mischung aus Action und Humor. Und es ist halt ganz geil so sehen, dieses Alltagsleben von Vampiren. So, weil sie durchleben halt die Jahrhunderte und sie haben halt nicht wirklich so viel zu tun. Und es ist halt ganz geil, weil sie sind halt eigentlich reich und Vampire und können halt so einfach tun und lassen, was sie wollen. Das hat man sonst so in Filmen, finde ich, noch bisher noch nicht gesehen. Es sind auch nicht diese Twilight-Vampire oder sowas. Es sind schon relativ coole Vampire. Der Film hat mich positiv überrascht. Hat, glaube ich, 7,6er IMDb-Rating und finde, das geht vollkommen in Ordnung. War ein guter Film. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, auch wenn man nicht so viel mit Vampiren anfangen kann. Wenn du ihn gesehen hast, Marc, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen her. Wie fandest du den denn?
Ich fand ihn auch gut. Ich fand es halt auch gut, dass das Ganze klar aus der Sicht von einem Vampir war und dass die Seiten mal umgedreht wurden. Das heißt, dass du nicht aus einer Sicht von Menschen gegen die Vampire quasi bist, sondern dass du siehst, okay, die sind jetzt vielleicht doch nicht so
schlimm.
Ja.
Oder manchmal eben doch.
Ja.
Eben. Gut. Ja, fand ich auch genauso. Dann habe ich Modern Family Staffel 5 mal fertig geschaut und es hört einfach nicht auf, gut zu sein. Also es ist einfach immer noch gut. Modern Family macht unglaublich viel Spaß und das Staffelfinale von 5 war sehr, sehr emotional. Also ich will hier nicht spoilern, aber ich finde, Modern Family schafft es schon von Anfang an, eine Mischung aus Comedy zu finden, wo dann aber am Ende der Folge immer so ein, also nicht immer, aber oftmals so ein kleiner Denkanstoß da ist. Und das kann schon teilweise sehr emotional sein. Und das haben sie mit dem Staffelende von Staffel 5 einfach auf die Spitze getrieben. Obwohl das komplette Staffelende trotzdem lustig ist. Also Modern Family, großes Danke dafür. Ich werde mit Freude weiterschauen. Und dann war ich im Kino und habe den den Oscar-prämierten Film Spotlight gesehen. Dieses Jahr den Oscar bekommen. Und es geht darum, dass Journalisten in Boston die Geschichte aufdecken, dass Priester Kinder missbrauchen und da ungestraft davonkommen. Und das ist eine sehr, sehr krasse Story. Wir haben hier Michael Keaton, wir haben Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Liev Schreiber, das sind so die Hauptrollen. Und Mark Ruffalo war ja auch nominiert, Rachel McAdams genauso, beide für einen Oscar, beide für eine Nebenrolle. Ganz ehrlich, also nach dem Film, Mark Ruffalo hätte es verdient gehabt. Verdammt, war der gut. Also, ich bin am meisten beeindruckt von Mark Ruffalo, einfach weil das eine Oscar-reife Darstellung war, aber die anderen haben auch alle sehr gut geschauspielt. Und das Thema an sich ist halt sehr krass. Der Film ist jetzt irgendwie schnitttechnisch und so weiter relativ klassisch, da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Aber der ist halt hochinteressant. Der hat zwischendrin so seine Längen, der geht 2 Stunden und 8 Minuten, aber die letzte halbe Stunde, der zieht halt an wie noch was. Und man geht halt aus dem Kino raus und man ist nicht irgendwie groß traurig oder sonst was, man ist einfach schockiert. Weil ganz am Ende des Films, wenn der Film fertig ist, werden Städtenamen eingeblendet. Städtenamen, wo es bekannt ist, dass Priester Kinder missbraucht haben und ohne Strafe davongekommen sind. Und die Liste hört halt gefühlt nicht auf. Erst sind es nur Städte in den USA und dann auch noch auf der ganzen Welt, unter anderem auch München. Also das ist echt schockierend. Und ich finde, man sollte den Film allein wegen der Thematik mal gesehen haben. Und wenn man davor noch diesen rosaroten Blick auf das Image der Kirche hatte, dann vielleicht danach nicht mehr. Es ist echt, echt krass. Und ein verdammt guter Film. 90er Metascore, 8,2 IMDb, passt. Sehr, sehr guter Film. Oscar ist verdient. Ich glaube, ich hätte ihn eher Big Short gegeben, weil Big Short bisschen mehr Sachen neu macht, aber Spotlight hat ihn auch vollkommen verdient. So, dann hast du auch was komplett anderes gesehen, Marc. Du hast One Punch Man gesehen. Ich rate mal, er schlägt alle mit einem Schlag nieder.
Ja.
Ich bin verdammt gut.
Ich habe ja auch schon mal darüber geredet, über die ersten 3 Folgen, glaube ich. Habe da gesagt, dass ich die ersten 3 Folgen gut fand, die auch jedem empfehlen würde, auch wegen dem Humor. Danach aber nicht sicher war, ob der Humor sich trägt über die volle Länge. Ich muss sagen, der Humor trägt sich nicht 100%ig durch den Rest von der Serie. Es sind trotzdem noch Lacher dazwischen, in jeder Folge eigentlich, aber nicht mehr so extrem wie in den ersten 3. Dafür sind die Action-Szenen tatsächlich sehr, sehr gut. Generell die Animation von One Punch Man ist 1A, muss man einfach sagen. Und es ist halt echt mal was anderes. Du siehst halt, es geht zwar um einen Superhelden, der alles one-puncht, aber es geht halt auch um die Problematik, die er damit hat. Zum einen, er hat keinen Gegner, wirklich, weil er hat keinen Spaß dabei, ein Held zu sein, weil er halt alles one-puncht.
Verständlich, dass man keinen Spaß hat.
Und er hat auch Probleme, dass die Leute nicht mitbekommen, dass er das ist, der die ganzen Monster besiegt oder die ganzen Katastrophen abwendet. auch so lustige Sachen wie, warum er nie Credits bekommen hat für die Sachen, die er getan hat. Kommt dann so ein Pop-up in seinem Internet-Browser oder ich glaube, sein Schüler sagt ihm das, dass er der Heldenakademie beitreten muss, sonst kriegt er keine Sachen zugeschrieben, sondern die werden einfach aufgeteilt unter irgendwelchen random Dudes, die dort angestellt sind. Ja, also One Punch Man, definitiv kann man gucken. Das Opening ist super. Ja. Eins meiner Lieblings-Openings von 2015. Der kam ja 2015 raus. Ja.
Gut, also auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, definitiv.
Nur für Anime-Fans oder auch mal sowas, wo hinaus darüber hinausgehen könnte?
Nee, nur für Anime-Fans. Weil das Problem ist, du musst Shonens gesehen haben.
Damit du aber verstehst, dass es eine Parodie ist.
Ja.
Okay. Gut, dann darfst du jetzt mal ein bisschen reden, Fabi. Ja, hast du jetzt nicht so viel in den letzten paar Minuten. Über Magic.
Genau.
Dein Steckenpferd neben League of Legends. Was ist dort passiert?
Und zwar kommt eine neue Edition raus. Shadows over Innistrad heißt die. Innistrad war eine frühere Edition, die auch sehr, sehr beliebt war und in der auch sehr viele starke und relevante Karten gedruckt worden sind. Und ja, da kommt jetzt eben noch mal ein Reboot raus, natürlich mit komplett neuen Karten. Aber vom Thema ist es das Gleiche. Also das Thema ist so Zombies, Vampire, alles so ein bisschen düster. Aber ist auf jeden Fall cool, vor allem auch für die Artworks. Unglaublich schöne Artworks dabei. Und das Wichtigere natürlich meiner Meinung nach, sehr viele coole und neue Karten. Also bringen auf jeden Fall viele starke und neue Karten.
Neue Spielmechaniken?
Ja, jein. Also klar, es gibt viele Karten mit, ich sag mal, Unique Mechanics.
Mhm.
Von den Keywords, es gibt ja immer bestimmte Keywords, wie zum Beispiel First Strike, dass deine Kreaturen zuerst schlagen. Gibt's auch ein paar neue Sachen.
Ja, das meinte ich eigentlich.
Genau, die halt aber teilweise alte Keywords in ein bisschen gefixt sind, wie zum Beispiel, es gibt ein neues Keyword, das ist Delirium. Das sagt, dass halt, wenn du die Kreatur ausspielst, eine spezielle Fähigkeit aktiviert wird, wenn du eben vier verschiedene Kartentypen in deinem Friedhof hast. Und da gab es früher was Ähnliches, das hieß Threshold, da musstest du halt 7 Karten im Friedhof haben.
Okay.
Also es gibt schon neue Sachen, aber von den Keywords gibt es jetzt nichts richtig Neues. Aber ich sag mal, es gibt viele Karten mit sehr eigenartigen Abilities, was sehr cool ist.
Ja, also freust dich. Ist es denn jetzt schon draußen? Oder?
Nein, also es ist gerade noch Spoiler-Season, das heißt, es sind auch noch nicht alle Karten bekannt gegeben worden. Aber viele davon sind schon bekannt gegeben und raus kommt das Ganze, ich weiß das Datum nicht, aber im April.
Wir werden es verlinken.
Ja, auf jeden
Fall.
Wir verlinken es auf jeden Fall.
Genau, und wir werden auf jeden Fall auch von dir hören, wenn es rauskommt, oder?
Auf jeden Fall,
bis zum Release wieder dabei bei der Release-Party.
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Gut, dann freuen wir uns schon mal darauf und wir freuen uns natürlich auch auf Dark Souls 3, denn das wird der Markt auch direkt spielen. Und
vor allem wir.
Wir alle, ne, ich freue mich einfach auf dein Review dazu, ja.
Nee, du musst es spielen.
Ja, apropos spielen. Wow, das hätte ich jetzt irgendwann im Podcast sagen können, das hätte gepasst. Ja, das ist halt das Ding bei Spielpodcast. Wir haben auch was gespielt. Wir haben nämlich bevor wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir eine Runde Activity gespielt und haben das Ganze gefilmt. Ich werde das nachher schneiden. Wenn es gar nicht witzig ist, dann werdet ihr nichts davon mitbekommen und wir haben einfach nur eine Runde Activity gespielt. Wenn es doch einigermaßen witzig war, wenn die Videoqualität das zulässt, dann wird das Ganze auf YouTube kommen. Um sicherzustellen, dass ihr es dann auch mitbekommt, wäre es gut, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Einfach Pixelstammtisch auf YouTube eingeben, da findet ihr uns. Gibt es unter anderem schon unseren Tokyo-Vlog, unseren Gamescom-Vlog und so weiter. Also habt ihr auch schon so ein bisschen was zu schauen. Würden wir uns sehr freuen, natürlich auch über eure Unterstützung auf Patreon, patreon.com/pixelstammtisch. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Pixelstammtisch. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
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 Und weiter geht es mit Rocket League. Rocket League wird bald einen weiteren Spielmodus erhalten. Und zwar soll man dann auch Basketball bei Rocket League spielen können. Coole Aktion. Weiter geht es mit...
Fuck, Alter, du hörst die an wie Jimmy aus South Park. Kleines Stotterkind.